Wir sprechen da von knapp 20 Millionen Umsatz in 5 Ländern und einem Team von knapp 20 Leuten.
Du bist jetzt aus meiner Sicht eine Person, die schon sehr seniorig ist, die einfach viel checkt, die große Accounts verwaltet hat, die viel Budgetverantwortung und viel Teamverantwortung auch schon hat.
Da geht noch einiges, da muss man nur fokussiert bleiben, sich auf das Wichtige konzentrieren.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Wer arbeitet bei Ecosa und von wem werde ich betreut, wenn ich bei Ecosa Kunde werde. Ich habe heute den lieben Mauro am Start. Mauro ist seit wenigen Wochen jetzt bei uns in der Kundenbetreuung. Das heißt, er berät jeden Tag Shops, wie sie in kurzer Zeit signifikant mehr Gewinne erwirtschaften. Und ja, ich würde einfach mal kurz, bevor ich jetzt irgendwie wieder ins ewige Monolog halten verfalle, einfach mal die Frage stellen: Mauro, wie geht's dir heute? Was sind so deine Gedanken? Wir hatten jetzt ja letzte Woche Freitag Office Day, hast mal alle Kunden erlebt. Jetzt spätestens jetzt weißt du, worauf du dich eingelassen hast. Wie fühlst du dich?
Yes. Mir geht's gut. Ich bin jetzt, ich glaube, ziemlich genau 2 Wochen da. Office Day war mega, also hat mega Spaß gemacht, die Leute auch mal live zu sehen, Kunden kennenzulernen. Und weil das eine ist so auf dem Papier natürlich die Sachen zu lesen, in die Zahlen reinzugehen, aber dann auch wirklich in Austausch mit ja, mit Menschen zu gehen, auch an so einem coolen Tag, wo die Energie so stimmt, hat mega Spaß gemacht.
Geil, perfekt, freut mich sehr zu hören. Ich habe es auch so wahrgenommen, war ein sehr schönes Event, echt immer wieder crazy und ich finde alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass man dann da irgendwie 80 Brands im Hause hat und
Voll.
sich die Leute die Zeit nehmen. Aber Mauro, bevor wir jetzt direkt irgendwie hier über das Kundenevent sprechen, so die Leute fragen sich natürlich jetzt erstmal, wer bist du und was machst du? Ich würde ganz gerne einen einleitenden, ein bisschen ketzerischen Satz loswerden. Ich höre immer wieder von Brands in verschiedensten Phasen, dass sie irgendwie bei Agenturen unterschreiben und dann gibt es irgendwie Trainees oder Praktikanten, die hohe Tagesbudgets verwalten und steuern. Ich glaube, bei dir ist das Trainee und das Praktikum schon ein bisschen her. Deswegen, geh einfach mal kurz rein, wer bist du und was hast du bisher so gemacht im Leben?
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das können wir sehr schön aus dem Weg räumen. Die grauen Haare lasse ich schon vermuten. Trainee und Junior ist schon ein Weilchen her. Ich mache jetzt, stand jetzt, seit 12 Jahren E-Commerce, habe in verschiedensten Bereichen gearbeitet, also zuletzt als Head of Growth, davor Head of E-Commerce, also sowohl im Konzern als auch in kleinen Startups, dann was dazwischen. Und über die ganzen 12 Jahre hatte ich das große Glück, ehrlicherweise, dass ich in die verschiedenen Themenbereiche auch richtig tief einsteigen konnte. Also ich hatte meinen ersten Job, wo ich in Sachen SEO beraten habe. Dann bin ich übergegangen zu CRM, Google Ads. Meta-Ads fing gerade an damals, ist wie gesagt ein Weilchen her. Conversion-Optimierung, das heißt, ich durfte da überall mal in die Tiefe rein und dann quasi mit der Erfahrung, die man so sammelt, kommt man dann wieder ein bisschen rauszoomen und das Ganze dann eben auf strategischer Ebene steuern. Und wie gesagt, bei großen, kleinen Unternehmen, mit größeren, kleineren Teams und am Ende des Tages hat es mich dann jetzt nach München zu Ecosa verschlagen, weil ja, es mir mega Spaß macht, halt in noch mehr Brands reinzugucken. Halt, ne? Also ich bin ein Typ, der gerne tief in die Zahlen reingeht, die Hebel findet und mit den Leuten dann darüber spricht, wie wir das schnellstmöglich umsetzen, wie wir uns fokussiert und nur um die Dinge kümmern können, die uns wirklich voranbringen und alles andere ausblenden. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Ich habe selber gegründet und war 6 Jahre quasi Geschäftsführer meiner eigenen Firma. Deswegen kann ich, glaube ich, sagen, dass ich den einen oder anderen Painpoint auch sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Auch besser als mir lieb wäre vielleicht an der Stelle.
Mauro, du hast jetzt gerade gesagt, du warst verschiedensten Stellen. Ich habe natürlich hier nebenbei dein CV offen. Ich könnte es den Leuten jetzt einfach sagen, aber erzähl es doch mal selber. So, ich sehe ja, du warst bei Zwilling. So, ich habe selber einen schönen Messerblock daheim, mit dem ich immer
Sehr
mal wieder
gut.
koche. Was hast du bei Zwilling gemacht und was hast du bei Fembytes gemacht? So, wie sah da deine Rolle aus?
Also bei Zwilling habe ich das E-Commerce-Geschäft verantwortet, also nur den Online-Shop, weil wir nebenbei halt eben auch Amazon und andere Plattformen hatten. Das heißt, wir sprechen da von knapp 20 Millionen Umsatz in 5 Ländern und einem Team von knapp 20 Leuten. Da habe ich auch das Operations-Team, Category Management und Kundenservice verantwortet, also über die Performance-Kanäle hinaus wirklich ganzheitlich das E-Commerce-Business. War sehr, sehr spannend, weil man da auch auf verschiedensten Ebenen mitbekommt, dass es natürlich cool, das ist sehr viel Umsatz zu machen und sehr breit aufgestellt zu sein. Und das bringt natürlich andere Risiken mit, als wenn man zum Beispiel eine reine D2C-Brand ist halt, ne? Weil dann hast du die ganzen Diskussionen mit den B2B-Partnern und so weiter und so fort. Deswegen kann ich schon mal vorwegnehmen, dass es allen deutlich mehr Spaß macht, wenn man nur sich auf Online-Shop konzentrieren kann. Zum einen ressourcentechnisch als auch, was die Aufgaben angeht. Und genau, danach war ich bei Fembytes. Also dann wieder eher Startup-Größe, aber nicht weniger spannend. Da habe ich auch die Performance-Kanäle verantwortet. Das ist ein super spannender Case. Das Unternehmen gibt es erst seit 5 Jahren und ist schon im mittleren siebenstelligen Bereich umsatztechnisch unterwegs. Sehr viele Baustellen, sehr viele Dinge, die gut funktionieren, aber noch so viel Luft nach oben. Das gebe ich jetzt auch mal gern den in Anführungsstrichen kleineren Brands mit, weil man denkt so, wow, 5 Millionen, total viel. Das schafft man super gut mit einem kleinen Team und da sind noch so viele Hebel, wo man noch weiter wachsen kann. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man so 1-2 Millionen macht und denkt, boah, 5 Millionen wäre wirklich das Nonplusultra. Da geht noch einiges. Da, wie gesagt, muss man nur fokussiert bleiben, sich auf das Wichtige konzentrieren. Und das ist das Schwierigste, ehrlicherweise. Also wirklich sich nicht von den Shiny Objects ablenken zu lassen. Aber ja, dafür sind wir ja da halt, ne?
Dafür sind wir da, richtig. Wie schaut jetzt dein Arbeitsalltag bei Ecosa aus? Also bist jetzt reingekommen, hast, glaube ich, vor 2 Wochen bei uns deinen ersten Tag gehabt. So, wie, ich war jetzt ein bisschen Onboarding, aber so, ich meine, du bist jetzt aus meiner Sicht eine Person, die schon sehr seniorig ist, die einfach viel checkt, die große Accounts verwaltet hat, die viel Budgetverantwortung und viel Teamverantwortung auch schon hat und da auch, zumindest hat es jetzt bei Fembytes, wie du es mir beschrieben hast, so gewirkt, dass du doch eine sehr, sagen wir mal, intensive Entrepreneurrolle hattest, also eine aufbauende Funktion auch. Ja. Jetzt kommst du mit natürlich schon echt enorm viel Kompetenz bei uns rein, so. Was hat dich hier erwartet, so wie meine ersten Tage?
Viel Input erstmal, logischerweise, aber es ist gar nicht zwingend negativ, im Gegenteil. Also es gibt ja extrem viele Inhalte, die es für die Kunden gibt. Und für mich ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie funktioniert Ecosa für den Kunden, damit ich auch den Kunden besser verstehen kann. Das heißt, nach der gewissen Onboarding-Phase, wo ich so ein bisschen verstanden habe, wie wir die Dinge angehen, versuche ich dann natürlich so schnell wie möglich, weil es mir natürlich unter den Fingernägeln brennt, in die Kunden reinzugehen und halt zu verstehen, auf der anderen Seite, was macht der Kunde, was ist der größte Pain und wie sehen die Zahlen aus. Und sobald ich dann eben Zugriff auf die Zahlen habe, dann verschwinde ich erstmal da eine kurze Weile und komme dann auf die Kunden zu, wenn ich glaube, was gefunden zu haben, wo wir uns am ehesten darauf konzentrieren sollten. Entweder der Kunde konzentriert sich gerade schon drauf, dann ist super, dann gucken wir, dass wir da nochmal ein bisschen die Schlagzeile erhöhen können. Oder wir gehen erstmal in die Diskussion, warum wir uns nicht darauf konzentrieren und was wir sonst gerade machen und wie ich unterstützen kann. Und genau, wie gesagt, für mich ist es wichtig, die Hebel zu finden, sich dann darauf zu committen und dann Gas zu geben und das dann immer und immer wieder, weil wie gesagt, es wird nie langweilig. Das Hauptproblem, was ich oft gesehen habe, ist halt, dass man sich sehr auf viele Dinge gleichzeitig konzentriert und dann schafft man nichts so richtig, richtig gut und dann ist man natürlich umso frustrierter, wenn es nicht so vorangeht, wie es vorangehen sollte, deswegen... Genau, so sieht das gerade aus. Das heißt, ich gehe jetzt gerade tiefer in den Austausch mit den Kunden und es wird weiter zunehmen in den nächsten Wochen, würde ich sagen.
Mauro, was sind das so für Themen, in die du da reingehst und wo du dann Hebel hast? Sind das Creative-Themen, sind das Controlling-Themen? Ich muss an der Stelle ganz kurz ein Zitat von dir von Freitag loswerden. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ich fand es ziemlich hilarious. Wir haben kurz irgendwie so beim Bierpunktspiel mit dem Kunden gesprochen, wenn der Brand macht 50.000 Euro Umsatz, und dann hast du nebenbei irgendwie so geguckt, die Angebotsgestaltung von dem auch schon mal so, also das kriege ich geiler hin. Und einfach so, okay, geil, ich glaub los.
Okay, Freitag, steht
einfach kompletter Urtrieb entwickelt. Aber ja, was sind das so für, Mauro, was sind das so für Themen? Also wo siehst du denn jetzt gerade so immer wieder Hebel, wo wir mit Kunden reingehen können?
Also erstmal ist das gar nicht respektierlich gemeint, aber ne, wenn man eine gewisse Erfahrung hat, dann erkennt man Sachen einfach schneller. Ich glaube, das ist halt das Ding. Aber wie gesagt, für den Kunden ist es in der Regel gut. Und was ich gerne mache am Anfang, ist halt wirklich mir die Basics anschauen. Jeder Kunde ist halt natürlich an einem anderen an einem anderen Punkt. Deswegen muss man die da abholen, wo die gerade sind. Aber grundsätzlich machen wir halt die Hausaufgaben erstmal, was die Offer angeht, was die ganz langweiligen Zahlen angeht. Profit, ganz, ganz wichtig. Das heißt, da fängt das ganze Spiel immer an und dann gucken wir, dass wir drumherum bauen. Das heißt, wenn die Offer stimmt, wenn das Messaging stimmt und wir es hinbekommen, gerade jetzt, wo es eine sehr metalastige Zeit ist, die Creative Pipeline voll zu kriegen und zu behalten, weil das scheint so ganz oft das Problem gerade bei kleineren Brands zu sein, dann haben wir schon sehr viel geschafft und von da aus dann auch immer, und ich finde, das wird zu wenig bedacht, immer quasi in CLV denken, weil zwei, drei Schräubchen da, hier und da bedeuten vielleicht mal eben 5 bis 10 Euro AOV. Und ich sage das nicht, um hier irgendwie auf die Kacke zu hauen, sondern ich habe es wirklich selber erlebt. Ne? Also zwei, drei Schräubchen gedreht, Offer angepasst, mir die Kunden genauer angeguckt. Plötzlich stehst du nach 6 Monaten mit 10 Euro mehr AOV pro Neukunden. Also es ist schon, das ist ein ziemlicher Gamechanger halt, ne? Ohne dass du einen Cent ausgegeben hast. Weil man denkt sehr viel in mein Creative und neue Kunden ranholen und so weiter, ist auch wichtig. Aber auch wichtig ist, die richtigen Neukunden ranzuholen. Das heißt, die, die auch langfristig gut spenden und eben die Kunden, die dann da sind, halt bestmöglich weiterzuentwickeln halt, ne? Weil darauf kommt es am Ende an. Wir wollen uns ja langfristig immer höhere CACs leisten. Ne? Das ist das, worauf es ankommt. Das ist natürlich immer geil, wenn man versucht, die CACs so niedrig wie möglich zu halten. Aber auf der anderen Seite muss auch sein, dass man sich erlaubt, sich immer größere leisten zu können. Weil das ist das, was so im Wettbewerb quasi den Unterschied macht zwischen dem, der einfach trotzdem durchzieht und sich das leistet und die Wettbewerber verdrängt, und dem anderen, der halt so hart auf so ein Minimum-CAC getrimmt ist, dass sobald es da eine Abweichung gibt, man irgendwie Schwierigkeiten kommt. Deswegen ist es immer eine ganzheitliche Betrachtung, finde ich. Und es ist schwierig, nur einzelne Bestandteile auszubrechen und isoliert zu betrachten.
Ich finde es gerade sehr spannend, was du sagst, weil wir merken natürlich auch gerade bei uns generell, wenn wir mit Shops dann so die ersten Kontakte haben, so das, was eigentlich der ganze Markt immer meint, lösen zu müssen, ist, ich brauche bessere Ads. So, ich brauche mehr Creatives und ich brauche eine neueste Kampagnenstruktur, ich brauche AI-Static-Ads, wie auch immer, damit ich möglichst günstig Neukunden schießen kann. Was würdest du so jemandem jetzt sagen? So, stell dir mal vor, der Shop macht 150.000 Euro Monatsumsatz, hat Product Market Fit, hat recht gute Unit Economics. So, was würdest du ihm sagen? Hey, schau doch mal zum Beispiel das Thema Angebotsgestaltung an. Oder was sind da so aus deiner Sicht der Erfahrung nach einfachere Hebel, als jetzt irgendwie auf die letzte Kommazahl am Creative rumzudrehen?
Also ich glaube, es ist nicht verkehrt und es ist ja auch richtig, und das, was der Markt einem so suggeriert, dass man das Creatives nur mal das Game sind, ist ja auch so. Aber wenn dahinter nichts stimmt, dann ist das halt irgendwie schwer drauf aufzubauen. Also wenn die Basis nicht stimmt, ist es schwer drauf aufzubauen. Der Creative kann noch so gut sein, wenn quasi dahinter die Zahlen nicht stimmen und das Offer nicht stimmt, dann lässt du halt extrem viel Kohle liegen oder im Zweifel gibst du halt viel mehr aus, als nötig wäre. Deswegen sage ich, es muss immer ein Zusammenspiel sein. Ne? Also ein sehr gutes Creative funktioniert mit einem schlechten Offer oder mit den Hausaufgaben, die wir in den wirklich in den Unit Economics nicht gemacht haben, hilft dir halt eben nicht, um wirklich groß zu werden. Deswegen muss man darauf achten, dass man die Basis nicht vergisst, und dann kann man natürlich auf die Creatives bauen. Es ist auch, wie gesagt, ich unterstreiche es nochmal, es ist auch wichtig. Also die meisten Neukunden kommen ja nun mal über Meta, und das Game muss man halt verstanden haben. Aber die langweiligen Zahlen muss man auch im Griff haben. Aber wie gesagt, wenn man nicht der Typ dafür ist, dann sind wir ja da, um dich zum Typen zu machen quasi.
Spannend. Ja, Mauro, vielen Dank dir für die Insights. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass du am Start bist. Und ich auch. Ich habe auch schon sehr viel positives Feedback auch von Kundenseite gehört, die da einfach auch deine Seniorität schätzen, dass du jetzt eine Person bist, die selber auch schon mal in der Geschäftsführer-Unternehmerrolle war. Checkt, was du für Painpoints da sind, auch schon Teams geleitet hast, Skalierungsphasen drin hattest, wo man noch irgendwie auch mit Liquidität mal bisschen tight war und gucken musste, wie geht man in die Themen rein. Vielen Dank dir. Ich freue mich auf jeden Fall über die nächsten Wochen. Vielleicht für alle, die jetzt interessiert sind und sagen, hey, ich möchte irgendwie mehr über Ecosa und auch Mitarbeiter oder auch Insights haben, behind the scenes, wie bei uns alles abläuft, lass gerne einfach mal kurz ein Like da oder auch ein Follow für den Kanal. Wir werden schauen, dass wir da immer wieder in die Themen reingehen. Und genau, danke fürs Zuhören. Wer möchte, kann natürlich gerne Mauro auf LinkedIn folgen. Wir packen unten sein LinkedIn-Profil nochmal in die Descriptions rein. Und ja, ganz liebe Grüße aus dem heute verregneten Ecosa Headquarter.
Danke dir, ciao.